Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Letztlich, so schrieb der jüdische Verleger Josef Melzer in seiner Autobiografie, letztlich habe er ja nur ein gewöhnliches jüdisches Leben im 20. Jahrhundert geführt. Was für ein bitteres Resümee. Denn tatsächlich war Melzers Schicksal alles andere als gewöhnlich, nämlich höchst leidvoll und höchst spektakulär. Dazu hier gleich mehr in einem Gespräch mit Josef Melzers Sohn Abraham, der die Lebenserinnerungen seines Vaters nun posthum herausgegeben hat. Erst einmal, da sprechen wir heute nämlich über eine österreichische Autorin, die es immer wieder aufs Neue schafft, in bester Thomas-Bernhard-Manier aus ihren eigenen Erfahrungen schwarzhumorige Geschichten zu machen. Die Rede ist von Margit Schreiner. Zuletzt 2018, da beschrieb Margit Schreiner etwa in ihrem Buch »Kein Platz mehr«, wie ihre Sammelleidenschaft zu immer mehr Krempel bei ihr zu Hause führt und wie sie dadurch immer weniger Bewegungsfreiheit hat. Schon das war ein sehr lustiges Buch und gleichzeitig auch ein durchaus tiefsinniges. Und nun, knapp 3 Jahre später, da legt die humorvolle Alltagsphilosophin einen neuen sogenannten Roman über ihre Kindheit vor. Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärung. So heißt Schreiners neues Werk, auffällig martialisch. Und wie kriegerisch es darin zugeht, das verrät Ihnen Eva Pfister.
Der Titel klingt wie ein Manifest. Vater, Mutter, Kind, eine Kriegserklärung. So könnte die Geschichte einer schrecklichen Kindheit voller Gewalt und trauriger Schicksalsschläge heißen. Aber im neuen Buch von Margit Schreiner findet sich nichts dergleichen. Es sind Erinnerungen an eine Kindheit, in der es allenfalls unangenehme oder peinliche Situationen gab. Situationen, die mit Scham behaftet waren, wie sie der Untertitel andeutet, über das Private. Denn was ist privater als körperliche Vorgänge wie Verdauung, Ausscheidungen, Schmutz und genussvolle oder auch unerwünschte Berührungen? Auch davon handeln diese Erinnerungen der 66-jährigen Österreicherin. Denn dass es sich nicht um eine fiktive Kindheit handelt, stellt Margit Schreiner in ihrem neuen Buch selbst klar.
Ich bin der Meinung, dass überhaupt nichts Wesentliches durch den Willen entsteht. Gott sei Dank bin ich selbst gefeit gegen jede übermäßige Willensanstrengung. Deshalb erfinde ich nichts, weder Geschichten noch Strukturen.
Die 7-jährige Margit zeigt sich in diesem Erinnerungsbuch temperamentvoll, neugierig und so freiheits- wie liebesbedürftig. Von allem bekommt sie nie genug. Sie möchte mehr draußen spielen und mehr Ausflüge machen, mehr Freundinnen haben und mit den Eltern in die Oper gehen. Sie möchte auch einen Hund haben, aber da sind die Eltern strikt dagegen. Und so erfindet sich Margit ein Dackelmädchen namens Bella, das nie von ihrer Seite weicht und mit dem sie auch spricht. Das geht so lange gut, bis das Kind hört, dass seine Eltern überlegen, einen Psychologen zu Rate zu ziehen.
Kein Spiel wird einfach so erfunden und wieder beendet. Weder die Spiele der Kinder noch die der Erwachsenen. Spiele haben wie jeder Krieg Konsequenzen. Man gewinnt oder verliert. Meistens verliert man.
Eine Kindheit als Krieg zu bezeichnen, in der nichts wirklich Schlimmes geschieht, erscheint etwas befremdlich. Aber Margit Schreiner hält auch an anderer Stelle daran fest.
Eine 7-Jährige ist grundsätzlich im Kriegszustand. Da heißt es raus ins feindliche Leben.
Die Feinde der Kinder können Nachbarn sein, die ihnen das Spielen verbieten. Eine Lehrerin, die schlechte Noten für Aufsätze gibt, oder der Friseur mit der Brennschere. Eine Hauptfeindin der 7-Jährigen ist die eigene Mutter, die mit solch widerwärtigen Ansinnen an die Tochter herantritt, wie etwa ihre Haare in Löckchen zu drehen, damit ein Blumenkranz auf dem Kopf hält, oder Klavierspielen zu lernen. Eines Tages gründen die Kinder der Siedlung sogar einen Verein gegen die Mütter.
Bedingung für die Mitgliedschaft war ehrlicher Hass. Besonders uns Mädchen war die Vereinsgründung ein großes Anliegen. Die Buben machten eher aus Solidarität mit. Während wir Mädchen in allen Details schilderten, wie hinterhältig die Mütter uns in eine Falle lockten, um, wenn wir dann ein kleines Vergehen zugaben, zu triumphieren und sofort zu unverhältnismäßigen Maßnahmen zu greifen, Hausarrest, Scheitelknien, tagelanges Schweigen, meine Mutter, Drohung mit dem Kinderheim, fielen den Buben meist zunächst gar keine Schandtaten der Mütter ein.
Wenn die Mädchen des Anti-Mütter-Vereins jedoch nachbohrten, schilderten die Jungs sogar noch viel härtere Strafen. Züchtigungen waren um 1960 ja noch nicht verpönt. Die kleine Margit aber lässt sich nichts bieten und kämpft konsequent gegen Ungerechtigkeit und gegen die Übermacht der Erwachsenen. An manchen Stellen dieses Buches schleichen sich beim Lesen aber doch Zweifel ein, ob die Autorin die kindliche Rebellion aus ihrer heutigen Perspektive nicht verstärkt oder sogar verklärt. Tatsächlich erwägt Margit Schreiner selbst diese Möglichkeit, wenn sie schreibt:
Was habe ich eigentlich, 66-jährig, in einem Haus am Rande eines Naturschutzgebiets sitzend und schreibend, mit einer 7-Jährigen zu tun, die versucht, die Geheimnisse in einer Waschküche zu entschlüsseln? Erfinde ich diese 7-Jährige, indem ich über sie schreibe? Oder hat es sie wirklich gegeben? Und wenn ja, war sie vielleicht ganz anders, als ich sie beschreibe?
Vielleicht waren Kinder in den 60er Jahren eher im Kriegszustand mit den Erwachsenen als heute. Vielleicht will die Autorin mit ihrem Buch auch an den Harmonievorstellungen heutiger Helikoptereltern rütteln, die in ihren Kindern die besten Freunde sehen, sie am liebsten in Watte packen und die blind dafür sind, dass ihre Überfürsorglichkeit den Kindern oft gar nicht gelegen kommt. Vor allem, wenn diese 7 Jahre alt sind und gerade anfangen, selbst die Welt zu entdecken. Eine Kriegserklärung ist Margit Schreiners Buch jedoch höchstens im Sinne des von ihr bewunderten Thomas Bernhardt. Denn wie bei Bernhardt wird auch in Vater, Mutter, Kind gern pauschal genörgelt, gemosert und geschimpft. Das ist teilweise amüsant zu lesen, teilweise aber auch ermüdend und klingt manchmal doch eher nach der Übellaunigkeit einer 66-Jährigen als nach der Aufbruchseuphorie einer 7-Jährigen.
Das meint, nicht vollends überzeugt, Eva Pfister, Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärungen über das Private. So lautet der volle Titel des Buches von Margit Schreiner, erschienen im Frankfurter Schöffling Verlag, 224 Seiten, 22 Euro. 9 Leben, so sagt man im englischen Volksmund, 9 Leben haben Katzen in petto. Und 9 Leben, so erzählt es der jüdische Verleger Josef Melzer in seiner Autobiografie, die habe auch er als jahrelang Verfolgter gebraucht. 1907 in Galizien geboren, war Melzers Leben früh von Gewalt bedroht. 1939 geriet er dann in ein Zwangsarbeiterlager in Sibirien. Aber auch diese Hölle hat der jüdische Überlebenskünstler durchgestanden. Und so konnte Josef Melzer schließlich nach Israel auswandern. Aber hier überkam den Buchhändler dann plötzlich etwas, mit dem er selbst nie gerechnet hatte, nämlich Heimweh, ausgerechnet nach dem Land, in dem er vorher am schlimmsten verfolgt worden war. Heimweh nach Deutschland. Oder wie es Josef Melzer selbst formulierte:
Ich hatte geglaubt, dass ich mit Deutschland für immer gebrochen hatte. Aber ich hatte mich wohl getäuscht oder es mir nur eingebildet. Im Inneren meines Herzens sehnte ich mich nach Deutschland zurück. Nach der deutschen Sprache, nach deutscher Kultur, von der ich annahm, dass sie nicht vollständig von den Nazis zerstört worden sei, nach der deutschen Landschaft, nach dem deutschen Wetter und dem deutschen Unwetter. Die brennende Sonne in Israel machte mich krank.
1958 kehrte Josef Melzer dann nach Westdeutschland zurück und gründete in Köln den Josef Melzer Verlag. Und er blieb danach in Deutschland bis zu seinem Tod 1984. Was für ein beeindruckendes Schicksal, das man nun endlich in seiner Autobiografie nachlesen kann. Überarbeitet und herausgegeben hat die Josef Melzers Sohn Abraham. Und mit Abraham Melzer habe ich vor dieser Sendung über das jetzt Post erschienene Erinnerungsbuch seines Vaters gesprochen. Hallo, Herr Melzer.
Guten Tag.
Ich habe 9 Leben gelebt, so heißt die Autobiografie ihres Vaters, des am 4. Januar 1984 verstorbenen Verlegers Josef Melzer. Und tatsächlich, wenn man diese 330 Seiten das Leben ihres Vaters durchliest, also ich habe das atemlos getan die letzten Tage, dann muss man sagen, ihr Vater hatte in der Tat ein überaus bewegtes, aber auch ein sehr leidvolles Leben. Denn er musste als Jude vor den Nazis fliehen. Danach war er 2 Jahre lang Zwangsarbeiter im sibirischen Gulag. Und er sprang ja mehrmals sozusagen dem Tod in letzter Sekunde von der Schippe. Ja. Wussten Sie eigentlich auch schon vor diesen Lebenserinnerungen, was für ein windungsreiches, brutales Leben Ihr Vater hatte?
Nein, so genau nicht. In großen Zügen wusste ich schon, dass er aus Berlin fliehen musste, dass er in Sibirien war. Aber ich kannte nicht die Einzelheiten. Er hat wenig darüber gesprochen, wie im Prinzip die ganze Generation der Nazi-Verfolgten wenig über ihr Schicksal gesprochen hat.
Ihr Vater Josef Melzer, der hat in Köln dann 1958 den Josef Melzer Verlag gegründet und er ist ja 1984 mit 76 Jahren gestorben. Aber in den letzten Monaten vor seinem Tod, das schreiben Sie im Epilog, da hat er ja ganz fieberhaft noch an dieser Lebenschronik gearbeitet. Der Tod ist jetzt 37 Jahre her. Warum haben Sie als Sohn so lange gewartet, die Lebenserinnerungen Ihres Vaters zu veröffentlichen?
Ich muss Ihnen sagen, das Manuskript, was mein Vater mir übergeben hat, war eigentlich unleserlich. Er hat es auf eine Schreibmaschine getippt, hat dann durchgeixt, hat über das Durchixen nochmal korrigiert. Also es war sehr, sehr schwer zu lesen. Ich war damals auch Verleger und stand in einem wirklich stressigen Existenzkampf. Also ich hatte keine Zeit, keine Ruhe, mich damit zu beschäftigen. Ich habe erst angefangen, es zu lesen, als ich meinen Verlag eingestellt habe, habe mir das Manuskript genommen und habe es Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe abgetippt in meinen Computer. Und da habe ich erst erkannt, was da alles drinsteckt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass mein Vater eine so kritische Einstellung zum Zionismus hatte. Ich wusste nicht, dass er zum Beispiel im Café des Doms in Paris in seiner Pariser Zeit oft mit Josef Roth zusammengesessen hat, weil beide aus Galizien stammten und so weiter. Das habe ich erst beim Abtippen, beim Abschreiben des Manuskriptes kennengelernt und ich habe das auch dem Verleger vom Westen Verlag erzählt und er hat natürlich sofort gesagt, ja, das verlegen wir.
Vielleicht fangen wir noch mal vorne an. Ich glaube, Ihr Vater wurde 1907 in Galizien geboren, in dem Städtchen Kuty. Und das gehörte ja damals noch zur österreichischen K&K-Monarchie. Und dann geriet er schon als Kind in die Wirren des Ersten Weltkriegs und später dann, kann man sagen, in die Blutmühlen des Zweiten Weltkriegs. Er konnte aufgrund dieser Kriegswirren und auch dieser Flucht und dieser Vertreibung, da konnte er ja nie lange eine Schule besuchen.
Er hat keine fertige Ausbildung, noch nicht einmal an der Volksschule.
Aber Ihr Vater war ein sehr belesener Mann. Er hat sehr früh angefangen zu lesen. Er war ein großer Bücherfreund. Können Sie erklären, woher diese Liebe zur Literatur, insbesondere zur jüdischen und zur deutschen Literatur eigentlich herkam?
Na, das hat er von seinem Vater. Das beschreibt er ja auch in seiner Erinnerung. Sein Vater, der ja in diesen jüdischen, orthodox-jüdischen Verhältnissen gelebt hat, war aber kein orthodoxer Jude, war ein säkularer Jude. Und wenn er in die Synagoge ging, weil er gehen musste, in dem Städtel in Kuty, hat er die deutschen Klassiker, Heine und Goethe und Schiller, mitgenommen und hat sie quasi unter dem Tisch gelesen. Mein Vater hat quasi die Liebe zum Buch und zur deutschen Literatur von seinem Vater geerbt.
Ein Thema, das Ihren Vater Josef Melzer allerdings auch lebenslang beschäftigte und begleitete und das sich auch durch diese Autobiografie wie so ein roter Faden zieht, das ist das Thema Zionismus. Also Theodor Herzl, der hat ja 1897 in seinem Buch Der Judenstaat diese Heilslehre von einer eigenen jüdischen Nation proklamiert. Und Ihr Vater hat sich eigentlich früh der zionistischen Bewegung angeschlossen, aber er blieb dann doch lebenslang sehr kritisch, würde ich sagen, und er hatte zumindest ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Zionismus.
Ja, also bewusst angeschlossen kann man nicht sagen. Mein Vater ist quasi in die Hände der zionistischen Organisation übergeben worden von seinem Vater, der ihn quasi nicht ernähren konnte. Es waren sehr bescheidene, sehr ärmliche Verhältnisse. Und als Buchhalter hat sein Vater nicht so viel verdient. Und deshalb hatte ihn, als er die Schule beendet hat, mit 14 in die Hände der zionistischen Organisation übergeben, die sich um jüdische Kinder gekümmert hat. Allerdings nicht selbstlos, sondern mit der Absicht, sie später als zionistische Juden nach Palästina schicken zu können. Also mit 14 ist er schon in Ausbildungslage der zionistischen Organisationen gewesen, aber er hat das immer mit Distanz gesehen. Er war kein glühender Zionist.
Er ist dann aber ja trotz allem 1933 nach Palästina ausgewandert und hat es auch geschafft, da eine Buchhandlung aufzumachen in Tel Aviv. Trotzdem, ja, waren ihm die Zionisten und auch so diese neue Ideologie, eine Nation in Palästina zu gründen, eine jüdische Nation, das war ihm immer suspekt. Und ich stelle mir eigentlich vor, also inmitten seiner Landsleute, ich meine, wie haben die auf so eine fundamentale Kritik von ihm reagiert? Das muss ja nicht einfach gewesen sein.
Ja, wie sie auch heute reagieren. Natürlich, wenn man da kritisiert, ist man ein Verräter. Das geht mir heute genauso. Und er ist ja nach Palästina nicht als glühender Zionist gegangen, sondern weil er keine andere Wahl hatte. Die Amerikaner haben Juden nicht aufgenommen und andere Nationen auch nicht. Und da ist er eben nach Palästina gegangen. Die reine zionistische Idee hat ihn ja weniger gestört. Gestört hat ihn das, was er dort gesehen hat. Er beschreibt es irgendwo im Buch, dass er sagt, die vielen Demonstrationen mit Fahnen, die mich an Berlin erinnert haben, das hat ihn gestört.
Und ich glaube, das Verhalten seiner jüdischen Landsleute mit den Palästinensern.
Natürlich. Das hat ihn halt gestört, weil er in Palästinensern, von denen er ja einige kannte, Menschen gesehen hat und nicht Feinde. Und diese Verachtung der Palästinenser innerhalb der zionistischen Organisation, der Mapai-Partei von Ben-Gurion und so weiter, das ging ihm gegen den Strich, denn das hat ihn ja an Deutschland erinnert. Er hat ja bewusst Palästina verlassen, weil er sich da nicht wohlgefühlt hat. Er wollte nach England, da ging es nicht. Und da ist er in Frankreich hängen geblieben, da herrschte liberale Verhältnisse und er konnte in Frankreich bleiben, was allerdings ein jähes Ende gefunden hat, als sein Pass ausgelaufen ist. Und er musste nach Warschau fahren und da hat ihn natürlich der Krieg erwischt.
Ja, da hat ihn der Krieg erwischt. Was ich tatsächlich sehr herzzerreißend fand in dieser Autobiografie, das ist, wie groß ja eigentlich die Heimatliebe vieler deutscher Juden für Deutschland war. Ja. Also wie groß ihr Patriotismus war und wie wenig sie sich eigentlich vorstellen konnten, dass ausgerechnet die Deutschen ihnen so, ja, gelinde gesagt, schlecht gesonnen waren. Also deswegen haben sie ja auch oft diesen nationalsozialistischen Terror völlig unterschätzt. Auch die Mutter und die Geschwister von ihrem Vater.
Bleiben. Mein Vater wäre auch geblieben, wenn er nicht gezwungen worden wäre, in Deutschland zu verlassen. Die Juden haben Deutschland geliebt. Deutschland war ja für sie das Heimatland. Und mein Vater ist natürlich gerne nach Deutschland zurückgekommen. Seine Muttersprache war Deutsch.
War das vielleicht auch so die Tragik Ihres Vaters, dass er einerseits natürlich als Jude in Nazi-Deutschland verfolgt wurde, dann auch nach dem Krieg diese unglaublichen Verbrechen sah, Zeuge von diesen Massenmorden war, die ja im Grunde für niemanden zu begreifen sind. Und dass er aber gleichzeitig diese tiefe Liebe für die deutsche Literatur hatte, also dass er sich eigentlich nie so ganz davon...
Dass er einerseits Deutschland, ich will nicht sagen hasste, nein, er hasste Deutschland nicht, aber misstraute, ja, und fürchtete ein bisschen, aber andererseits Deutschland liebte, die deutsche Literatur liebte, seinen Beruf, die Beschäftigung mit deutschen Büchern liebte. Zwischen diesen zwei Welten lebte er.
Der Verlag spezialisierte sich dann auf Judaika, also auf jüdische Bücher. Das hatte Ihr Vater ja auch schon in Tel Aviv und auch in Haifa gemacht. Also auf diese Bücher spezialisierte er sich dann auch in dem Kölner Verlag. Man muss allerdings sagen, der Josef Melzer Verlag, der lief halbwegs, aber er war ja immer, naja, also es hätte besser laufen können, sag ich mal, gelinde.
Er war immer am Rande der Pleite. Er lief nicht gut. Ich meine, die Bücher, die mein Vater verlegt hat, Josephus Fleifus oder Martin Buber oder Hermann Cohen oder Leo Beck, die liefen schlecht, mehr schlecht als recht. Ich habe Jahre später diese Bücher verlegt und über den Fourier Verlag vertrieben und da waren sie Bestseller. Das heißt, mein Vater hat viel zu früh angefangen damit. 68 und 78 sind diese Bücher wirklich gut verkauft worden. Da gab es ein Publikum, was nach diesen Büchern verlangt hat. 58 war zu früh und die Bücher sind nicht gut gegangen. Und dann natürlich die Pleite mit der Börner-Ausgabe. Diese Gesamtausgabe von Börner, die mein Vater gemacht hat, war sehr verdienstvoll, aber hat so viel Geld gekostet, was er gar nicht hatte. Danach hat er Schulden gehabt.
Das sagt Abraham Melzer über die beeindruckende Autobiografie seines Vaters Josef Melzer. 1971, da musste Josef Melzer dann übrigens endgültig seinen Verlag wegen Konkurs dicht machen. Und auch das ist eine hochinteressante, windungsreiche und immer noch umstrittene Geschichte, in der auch der legendäre 68er Verlag Merz eine große Rolle spielt. All das kann man jetzt nun noch mal nachlesen in diesem außergewöhnlichen Lebensbuch von Josef Melzer. Ich habe habe neun Leben gelebt. Publiziert wurde es im Frankfurter Westend Verlag. 336 Seiten kosten 24 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. An dieser Stelle verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt Tschüss an dieser Stelle und wünscht Ihnen noch einen schönen Nachmittag.